Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Die erste Zeit habe ich Homeoffice gemacht, aber danach bin ich zum Arbeitgeber und habe gesagt, das ist nichts für mich.
Geht Ihnen das nach den vielen Pandemie-Monaten auch so? Tatsache ist, auch im Arbeitsleben hat sich für viele nach 3 Jahren Pandemie einiges verändert. Manches lässt sich nicht zurückdrehen. Einiges wollen wir vielleicht auch gar nicht wieder so haben wie vor dem ersten Lockdown. Die Digitalisierung ermöglicht uns vieles. Etwa, dass wir mobiler arbeiten können. Was aber auch heißt, immer mehr digitale Kommunikation. Und darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit, über die digitale Kommunikation und die Frage, wie hat sich Ihr Arbeitsleben nach 3 Jahren Corona verändert? Was ist anders als vor der Pandemie? Hören wir ein paar Stimmen.
Arbeitgeber sind sehr flexibel geworden zwischenzeitlich, auch für die Muttis vor allen Dingen. Und das hat sich, finde ich, durch dieses Corona sehr, sehr verändert.
Also die Homeoffice-Zeit habe ich genossen. Die war für mich richtig gut, weil ich hatte einen Anfahrtsweg von 45 Minuten und die habe ich mir jeden Tag gespart, hin und zurück.
Ich habe die Chance bekommen, jetzt teilweise Homeoffice zu machen und teilweise in Präsenz. Und das ist jetzt auch nach Corona und somit ist das für mich natürlich eine tolle Sache mit 2 Kindern. Man spart sich den Arbeitsweg, also von dem her optimal.
Manche haben auch Babys bekommen und die sind ganz froh, dass die Papas jetzt daheim sind am Arbeiten, ja. Die haben meistens im Keller ihr Büro eingerichtet jetzt.
Nein, Homeoffice nein, weil ich raus muss. Ich muss meine 4 Wände verlassen.
Ich bin Techniker, Elektrotechniker, sitze im Büro. Also meistens im Büro, ja. Mal ganz kurz Homeoffice, aber eigentlich Büro.
So für Jüngere lieber im Geschäft, weil wenn man dann so neu in der Firma ist, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, wenn man dann auch von zu Hause aus arbeiten muss.
Ich hatte Homeoffice die ganze Zeit über dann von der Pandemie und habe aber jetzt den Job gewechselt. Jetzt geht Homeoffice nicht mehr.
Ja, einige Stichworte sind da gefallen, die wir aufgreifen werden in dieser Sendung. Stimmen eingefangen von meiner Kollegin Sibylle Kölmel. Und da ist viel vom Homeoffice die Rede. Wo sind Sie gerade? Gehören Sie zu den 25% der Angestellten, die laut IFO-Institut zumindest teilweise von zu Hause arbeiten können? Wie läuft da die Kommunikation? Sind Sie Videokonferenz müde oder sagen Sie, die digitale Kommunikation bringt viele Vorteile und es muss ja nicht nur von zu Hause aus sein. Teils, teils finden viele gut. Hybrides Arbeiten also und da gibt es auch noch Workation, also Arbeit an einem Ferienort. Über all das wollen wir heute sprechen. Ich stelle Ihnen rasch die Gäste der Sendung vor. Dr. Julia Scharnhorst ist dabei, Diplompsychologin, Psychotherapeutin mit dem Arbeitsschwerpunkt Gesundheitspsychologie. Dennis von Kruczynski, Berater und Trainer in den Bereichen Agile Leadership und New Work bei der T-Systems Onsite Services GmbH Onsite Academy, die Trainings und Coaching anbietet. Und Stefan Rief, er ist der Institutsdirektor und Leiter des Forschungsbereichs Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz IAO, in Stuttgart. Herzlich willkommen an Sie alle drei.
Hallo.
Guten Morgen. Ja.
Guten Morgen.
Julia Scharnhorst und Dennis von Kruczynski, Sie arbeiten beide beratend auch mit Unternehmen zusammen. Da können Sie uns also sicher auch ein paar Beispiele noch nennen in der Sendung, wie sich das auch bleibend möglicherweise verändert hat durch die Pandemie, wie das in den Betrieben ankommt, angenommen wird. Ich möchte Sie aber alle zunächst auch zu Ihren eigenen Erfahrungen befragen. Dennis von Kruczynski, Coaching in Pandemiezeiten. Ja, wie hat sich da Ihr Arbeitsleben verändert mit dem ersten Lockdown vor 3 Jahren?
Ja, also da wir vorher vor allen Dingen Präsenzcoachings und Trainings gemacht haben, war es erstmal natürlich, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ich muss aber sagen, dass wir es relativ schnell irgendwie hinbekommen haben, auch online Trainings zu geben, auch Gespräche zu führen. Und das, ja, in Anführungszeichen, Schöne war ja, dass alle im gleichen Boot saßen. Also es war nicht so, dass irgendwie jetzt die eine Seite gesagt hat, was, ihr wollt nur noch online, das geht aber nicht oder man darf nicht mehr vorbeikommen, obwohl wir es so gerne würden oder irgendwas. Sondern ja, dadurch, dass alle irgendwie die gleiche Situation hatten, waren irgendwie auch alle offener gegenüber neuen Methoden. Und das war eigentlich ganz schön und ließ sich relativ schnell und gut umsetzen.
Ja, da die Offenheit gegenüber den neuen Methoden. Wie sieht das heute aus, gerade mit Blick auf eben die neuen Methoden, die digitale Kommunikation? Was hat sich da etabliert, würden Sie sagen?
Also zum einen würde ich sagen, in gewisser Weise ist das mobile Arbeiten bzw. Homeoffice ist halt irgendwie salonfähig geworden innerhalb der Gesellschaft. Früher war es ja immer so, man hat gesagt, ich mache Homeoffice und dann kam irgendwie sowas, ja, ja, willst wohl die Wäsche machen, was? Und inzwischen ist es so, dass eigentlich jeder sagt, okay, Homeoffice ist auch vernünftig und ja, man hat man ist flexibler geworden. Also das ist im Grunde das Gute.
Würden Sie sagen, es gibt auch etwas, was jetzt geht, was vorher gar nicht ging?
Ja, also ich kenne Firmen, die vorher gesagt haben, unsere Arbeit geht wirklich nur Präsenz. Alle Mitarbeiter müssen immer da sein, damit das auch einen guten Eindruck macht und anders geht es nicht. Und ja, auf einmal ist es doch gegangen und das hat man natürlich jetzt so ein bisschen, hat sich, ja sag ich mal, etabliert, auch wenn es komischerweise jetzt teilweise wieder umgedreht wird.
Da kommen wir auch noch drauf, dass es tatsächlich auch Firmen gibt, wo gesagt wird, hier ist jetzt wieder Präsenzpflicht. Mhm. Julia Scharnhorst, Sie beraten mit Ihrer Firma Health Professional Plus Unternehmen. Ihr Schwerpunkt ist Gesundheit am Arbeitsplatz. Wenn wir auf die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens schauen, angetrieben in und durch die Pandemie, wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Gemischt. Also das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, auch von welchen Betrieben wir sprechen. Also ich selbst habe es gemerkt im Lockdown, dass bei mir wirklich ganz, ganz viel ausgefallen ist, auch weil es hieß, das geht nur in Präsenz. Seminare, Trainings, das geht alles nur in Präsenz. Betraf einige Firmen besonders, die sich extrem schwer getan haben, die auch nach einem Jahr immer noch keine Plattform gefunden hatten, auf der sie nun datenschutzkonform miteinander kommunizieren konnten. Das haben andere doch deutlich schneller hinbekommen, muss man sagen. Also es hat schon bei vielen, vielen, denke ich, einen enormen Schub der Veränderung gegeben. Ich selbst auch. Ich habe mich dann mal flugs zur Online-Trainerin ausbilden lassen, weil ich gedacht habe, ja, wenn wir denn schon vieles verlegen auf andere Kanäle, dann will ich das auch gut machen und wissen, was ich da eigentlich tue. Von daher hat sich viel geändert und ist auch vieles geblieben davon, wo an einigen Stellen völlig selbstverständlich auf online umgeschaltet wird und andere, wie wir das ja auch schon gehört haben, jetzt eher so die Haltung haben, oh Gott sei Dank, das ist jetzt alles vorbei, schnell wieder alle zurück ins Büro, schnell wieder alles wie vorher, was allerdings viele Arbeitnehmer so gar nicht mitmachen möchten.
Wir gehen nochmal auch genauer darauf ein, was das auch für die Gesundheit bedeutet, denn da sind Sie ja spezialisiert auch auf diese Fragen, wie können wir auch der Gesundheit gemäße Arbeitsplätze einrichten zu Hause. Wenn wir nochmal auf die Fragestellung gucken, immer mehr digitale Kommunikation, würden Sie sagen, ja, das ist auf jeden Fall ganz massiv nach oben gegangen, die Nutzung der digitalen Wege?
Auf jeden Fall. Also wobei wir natürlich auch gucken müssen, von welchen Branchen sprechen wir. Es gibt eben tatsächlich immer noch Arbeitsplätze, wo das, ja, sage ich mal, kaum möglich ist. Also wir können Krankenpflege im Krankenhaus nicht ins Homeoffice verlegen oder Transportwesen, Verkauf, vieles muss eben in Präsenz sein. Von daher haben wir ja auch gehört, es trifft tatsächlich eher eine Minderheit. Ich denke, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht plötzlich in so eine gewisse Arroganz verfallen und nur noch von einer Homeoffice-Gesellschaft sprechen, wo eben doch ein Großteil der Menschen das nicht kann und nicht tun wird.
Wobei man auch sagen muss, auch da habe ich gelesen, ganz gespannt eigentlich, dass es sich Veränderungen ergeben haben, nämlich zum Beispiel im Handwerk es auch Fernberatungen gegeben hat und Fernwartungen gar und dass auch in den Produktionen zum Teil die Zeiten verändert wurden, mehr Flexibilität in den Produktionshallen eingeführt wurde, damit man da auch mehr mit Abstand arbeiten kann. Ist Ihnen das auch untergekommen?
Noch nicht überall, aber das sind natürlich gute Ansätze. Da haben Sie auch völlig recht, man sollte das jetzt nicht nur so schwarz-weiß sehen, sondern es gibt sicherlich auch immer bestimmte Tätigkeitsbereiche, die man daraus lösen kann. Also auch in der Krankenpflege wird ja sehr, sehr viel inzwischen dokumentiert. Das muss natürlich auch nicht unbedingt jetzt im Krankenhaus selber stattfinden, wo nämlich auch häufig viel Trubel ist, man häufig gestört wird. Also das wäre tatsächlich auch schön, wenn man da ein bisschen so die Denkblockaden auflöst und eher noch mal guckt, was ist möglich. Und da habe ich den Eindruck, das ist jetzt ein bisschen gebremst, nicht mit diesem Gefühl, ja, die Pandemie ist vorbei und jetzt ist dieser Veränderungsdruck, dieser Veränderungsschub ein bisschen weniger geworden, dass man eben nicht mehr guckt, was ginge eventuell auch noch woanders, wo könnte man noch weiter digitalisieren. Und das ist natürlich auch schade, wenn das eben nur einige wenige trifft, die jetzt in Anführungsstrichen den Luxus haben, nicht auf lange Pendelzeiten verzichten zu können, nicht im Großraumbüro sitzen zu müssen, sondern vielleicht unter für sie angenehmeren Bedingungen arbeiten zu dürfen. Mhm. Das wäre schon schön, wenn wir das auch anderen Menschen möglich machen und gucken, wo wären da noch Vorteile von den Arbeitsbedingungen her zu generieren.
Spannender Aspekt, können wir sicher auch noch diskutieren. Stefan Rief, auch wissenschaftliches Arbeiten hat sich ja stark verändert. Welche Rolle hat die digitale Kommunikation bei Ihrer Arbeit da inzwischen eingenommen?
Ich denke, das, was am spannendsten war zu beobachten, ist, wie wir einfach alle gelernt haben, also jetzt nicht nur die Wissenschaft, digital miteinander zu arbeiten. Und natürlich gab es ja vorher auch schon mobiles Arbeiten und Homeoffice, aber die Breite dieser Lernwirkung und dass jetzt nahezu alle mit diesen digitalen Zusammenarbeitstools umgehen können, ist natürlich eigentlich das Faszinierende. Und auch dadurch hat sich natürlich insofern auch Arbeiten verändert, dass man plötzlich miteinander in Dokumenten zeitgleich zum Beispiel arbeitet, über eine Videokonferenz verbunden. Das macht natürlich die Zusammenarbeit zwischen Standorten oder auch unter Wissenschaftlern deutlich einfacher.
Das heißt, man kann auch über größere Entfernungen zusammenarbeiten inzwischen, also durch die digitalen Tools.
Genau, und ich glaube, das ist natürlich die große Lernwirkung und die große Möglichkeit, neben dem anderen sein Leben freiheitlicher zu organisieren und an seine Bedürfnisse mehr anzupassen.
Nach wie vor arbeiten viele von zu Hause aus und da höre ich bei Ihnen raus, Sie auch.
Ich bin heute früh zu Hause, war 2 Tage unterwegs und die ersten 2 Tage der Woche im Büro, bin aber heute eher zu Hause, weil ich noch kurz ein Rezept holen musste, sonst wäre ich heute tatsächlich ins Büro gegangen.
Aber man hört da eben diese Flexibilität auch raus. Wir können unser Berufsleben vielleicht auch ein bisschen besser anpassen an das, was sonst noch drumherum bei uns zu Hause passiert oder im Privaten auch passiert. Nicht alle können, das haben wir gerade schon gehört, aber auch im Dienstleistungsbereich, im Handwerk galt zumindest ja Abstand halten und Dinge eben, was ich erwähnt habe, gerade Fernberatungen und Fernwartungen, die haben sich da auch zum Teil entwickelt. Wird das eine nennenswerte Größe sein oder bleiben? Stefan Rief, was würden Sie sagen?
Also die, wie wir es jetzt gerade erleben, zumindest in den Büro- und Wissensarbeitsbereichen, bin ich mir relativ sicher, dass sich das auf dem Niveau weiterhalten wird. Vielleicht geht es an der einen oder anderen Stelle etwas zurück. Und wie die Vorredner auch gesagt haben, in den anderen Tätigkeitsbereichen, also jetzt tatsächlich personennahe Dienstleistungen habe oder eben auch Handwerk, da werden es wahrscheinlich auch noch andere Modelle sein, wie flexible Schichtplanungen oder Tauschen von Schichten, das dann, wo man sicherlich ein Augenmerk drauf haben wird und eben schauen, was kann ich bündeln und nach Hause verlagern.
Aber das, was Frau Scharnhaus gerade angesprochen hat, dass dieser Veränderungsschub ja auch ein bisschen an Fahrt möglicherweise verliert, aus dem Gefühl heraus, diese Pandemie, die trifft uns jetzt gerade nicht mehr so, wir können wieder mehr Kontakte haben. Würden Sie das auch, ich sag mal, befürchten, wenn wir denn sagen, dass Homeoffice was Positives ist?
Ich befürchte es nicht so sehr, denn ich denke, wir sind gerade in einer Phase, wo wir meinen, verstanden zu haben, wie hybrides Arbeiten funktioniert. Ich denke aber, dass wir da auch relativ am Anfang sind. Wir machen das jetzt im Prinzip freiheitlich, also nicht mehr Pandemie geprägt seit letzten Sommer oder letzten Frühjahr, dass ich wirklich auch ohne Einfluss von Angst, nenne ich es jetzt mal, entscheiden kann, wo und was und mit wem ich arbeite. Und dennoch glaube ich, dass wir da erst am Anfang sind, uns mit den neuen Tools und der neuen Arbeitsweise auseinanderzusetzen. Denn es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die ja zumindest die ich mittel- und langfristig als etwas gefährlich auch sehe.
Vor- und Nachteile gibt es auf jeden Fall mit der digitalen Kommunikation. Wir haben jetzt sehr viel über Positives gesprochen, Dennis von Kruczynski, wenn ich Sie frage, was überwiegt der Nutzen oder die Risiken der digitalen Kommunikation? Ja, Sie sind Trainer für moderne Unternehmensführung und Kommunikation und da kann ich sicher davon ausgehen, dass Sie mehr Nutzen sehen. Ist das so?
Also ja, ich würde sagen, es sind natürlich immer Risiken vorhanden. Also man sollte sich natürlich den positiven Dingen öffnen, das ist klar. Man sollte sich aber auch ganz klar bewusst machen, welche Vorteile sozusagen das Live-Präsenz miteinander arbeiten hatte. Also jeder weiß, wenn man irgendwie einen 8 Stunden Arbeitstag hat, dann sitzt man nicht 8 Stunden da und konzentriert sich exakt nur auf die Arbeit, sondern der Mensch muss sich irgendwie mal ablenken, man muss mal mit Leuten quatschen, man muss auch vielleicht jemanden mit Handschlag mal begrüßen oder umarmen, wenn man den in der Mittagspause trifft aus einer anderen Abteilung oder irgendwie solche Sachen. Und eine große Gefahr meiner Meinung nach ist, dass Arbeitgebern, sage ich jetzt mal, oder auch Kollegen oder sonst was nicht klar ist, wie wichtig diese Aspekte beim Arbeiten sind. Also sprich, wenn gesagt wird, naja, zu Hause kann man ja auch wunderbar arbeiten und kann die gleiche Arbeit verrichten, stimmt das in gewisser Weise, aber ich sag jetzt mal, für das geistige Wohl ist es gegebenenfalls notwendig, auch Leute zu sehen und zu treffen. Und deswegen sollte man unbedingt auch Zeit dafür einplanen, um zum Beispiel, auch wenn es nur digital ist, einfach mal zu telefonieren und darüber zu sprechen, wie geht's mir gerade oder hey, gestern ist mir Folgendes Witziges passiert oder gerade habe ich mit einem Kunden gesprochen, mein Gott, was hat der für einen Quatsch erzählt oder irgendwas. Also das sind durchaus Risiken und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es einfach individuell vom Einzelnen abhängt. Also es gibt Leute, die finden das, glaube ich, sehr, sehr gut, in Ruhe gelassen zu werden und alleine zu Hause arbeiten zu können. Und es gibt Leute, die vermissen es total, haben wir ja auch in den Statements am Anfang gehört. Mhm. Und deswegen kann man das so pauschal auch gar nicht sagen, sondern es ist umso wichtiger, dass gerade die Arbeitgeber und die Führungskräfte gucken, wie geht es unseren Leuten damit und wie können wir, was können wir dafür tun, damit die das Positive mitnehmen aus der Situation und man gegen die negativen Aspekte was tun kann.
Wir haben hier auch schon eine Sendung gehabt, wo es um das Betriebsklima ging. Das ist dieser soziale Aspekt auch. Stefan Rief, digitale Kommunikation, die ist direkter. Das Informelle, das findet weniger oder anders statt. Das Teeküchengespräch, was wir gerade auch gehört haben, dass die Kommunikation, wenn das fehlt, geht Betriebsklima verloren. Ist das so?
Ja, wir können das eindeutig sehen, beziehungsweise wir sehen eigentlich eine Auspolarisierung der emotionalen Verbundenheit. Es gibt Mitarbeiter, die bei denen durch diese Arbeitsweise die emotionale Verbundenheit mit der Organisation, mit dem Arbeitgeber, mit den Kollegen gesteigert werden konnte. Und es gibt aber ähnlich viele, es gibt einen neutralen Bereich, es gibt ähnlich viele in der Studie, die wir im vergangenen März, April gemacht haben, wo man sehen kann, dass die aber auch zurückgegangen ist. Dasselbe können wir eigentlich sehen, so Auspolarisierung beim Krater Informiertheit. Das sind natürlich Punkte, und was schon schwierig, was ja auch gerade schon gesagt wurde, ist die Zufälligkeit. Ne? Ich muss alles aktiv machen. Mir geht natürlich die Zufälligkeit der Begegnung oder auch Serendipity, dann in der Wissenschaft genannt, bei der ja sehr viel entsteht, entweder neue Ideen. Ich werde mit ungerichteter Information konfrontiert, die ich vielleicht gar nicht brauche, aber vielleicht ein, zwei Tage später nutzen, einbauen kann. Das ist im Hybriden oder im rein virtuellen natürlich relativ schwierig. Deswegen und wo ich natürlich auch eine gewisse Gefahr tatsächlich sehe, also grundsätzlich finde ich es alles sehr positiv, wenn man es gut gestaltet, aber ist natürlich dieses, es hängt sehr stark von der persönlichen Disposition ab, das hatten ja die Stimmen tatsächlich auch gezeigt und mein Vorredner gesagt, wie aktiv bin ich, wie bringe ich mich ein, wie stark suche ich und fordere auch Informationen ein. Es ist natürlich schon auch möglich, sich zu Hause etwas abzukoppeln.
Also das heißt, man muss aktiver sein, um den Kontakt zu suchen, wenn man hybrid arbeitet?
Ja, absolut, absolut. Also es wird ja sehr viel über Führung gesprochen und ich glaube, Führungskraft und Führungskräfte sind natürlich auch der zentrale Punkt, um das zu steuern. Aber ich muss mich schon auch selbst steuern und einbringen und beobachten, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Also und nicht nur in dem Moment, sondern vielleicht auch mittel- und langfristig.
Stichwort gut tut, Julia Scharnhorst. Ihr Schwerpunkt ist die Gesundheitspsychologie. Sie beraten im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Wie wichtig sind direkte Gespräche? Wie groß sollte da möglicherweise jetzt, wir reden über hybrides Arbeiten, der Anteil Homeoffice-Büroarbeit in etwa jeweils sein, dass es gut tut?
Das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen. Also viele sind jetzt bei so einer Lösung angekommen, so 1 bis 2 Tage in der Woche im Büro und den Rest freizustellen. Der Mensch ist im Prinzip ein soziales Wesen. Also wir brauchen das und das ist auch meine Erfahrung, dass das für viele Menschen wirklich einen großen Teil der Motivation auch ausmacht, der Arbeitsmotivation, weil man einfach sich im Team wohlfühlt. Viele sagen auch, das ist eine familiäre Atmosphäre. Und ich denke mal, das entsteht so in der Form tatsächlich auch nur mit diesen informellen Kontakten, die auch längerfristig bestehen. Also ich mache mir ein klein bisschen Sorgen darum, auch um diese längerfristigen Entwicklungen. Im Moment können wir ja noch großenteils sozusagen aufbauen auf bestehenden Teams. Aber je länger das jetzt geht, umso mehr wird es da natürlich Wechsel geben. Dann kommen neue Kolleginnen und Kollegen dazu, die dann es sehr schwer haben, in diese bestehenden Netzwerke überhaupt noch reinzukommen. Es ist schwieriger, eingearbeitet zu werden, weil man eben nicht mal schnell jemanden fragen kann, was mache ich denn jetzt, wie geht das hier? Aber es gibt, hatten wir ja auch schon gehört, durchaus eher die introvertierten Menschen, die das sogar ganz toll finden, endlich in Ruhe arbeiten zu können, nicht dauernd Leute um sich zu haben.
Auch eine Gefahr ist, ne?
Weil ja, natürlich. Es besteht immer auch die Gefahr der Isolation. Aber viele, gerade in zum Beispiel in wissenschaftlichen Berufen, die wirklich konzentriert denken müssen, auch sehr gut häufig mit sich alleine klarkommen, die finden das ganz wunderbar. Andere Menschen vermissen das natürlich. Und das ist wirklich für viele, viele ein Antrieb, auch zu arbeiten, zur Arbeit zu gehen, auch mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, die zu unterstützen, von denen unterstützt zu werden. Und da werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das auf Dauer dann wirklich erhalten können, wenn wir dann irgendwann Teams haben, die sich nur noch einen Bruchteil der Zeit persönlich kennengelernt haben im Vergleich zu früheren Teams, die sich mehr oder minder jeden Tag gesehen haben.
Über die Vor- und Nachteile der digitalen Kommunikation, der Wege, die sich etabliert haben, auch in den zurückliegenden 3 Jahren, sprechen wir hier im Deutschlandfunk. Sie können sich beteiligen, 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie mit dabei sein wollen, wenn wir Sie in die Sendung stellen dürfen. Noch einmal 00800 4464 4464, kostenfrei diese Telefonnummer, Deutschland und europaweit. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter. Sie können sonst auch noch eine Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Bis gleich. Gleich 10.35 Uhr. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir heute über die digitale Kommunikation sprechen, die zugenommen hat im Zuge der Pandemie. Wie hat sich Ihr Arbeitsleben da nach 3 Jahren Corona-Pandemie verändert? Was würden Sie sagen zum Vor-, zum Nachteil? Wie ist die digitale Kommunikation in Ihrem Berufsfeld angekommen? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Dr. Stefan Dischinger gemacht, der uns darauf hinweist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Videokonferenzen nebenbei laufen lassen und parallel dazu dann auch noch die Mails bearbeiten. Das geht seiner Ansicht nach gar nicht, weil die Belastung des Gehirns da einfach zunimmt und der Burnout absehbar sei. So schreibt er auch, oder gerade weil man die Überlastung nicht sofort bemerkt. Stichwort Überlastung. Julia Scharnhorst, als Diplompsychologin, ist das sicher was, was Sie im Blick haben? Ist das eine drohende Gefahr, dass man einfach zu viel macht, weil man sich vielleicht auch unbeobachtet glaubt, weil man auch muss, weil permanent irgendwie was auf einen einprasselt? Wir haben das alle erlebt. Es wird sehr, sehr viel mehr, auch in Teilen der Berufssparten, digital mit Mails und Ähnlichem kommuniziert.
Ja, das ist sicherlich ein Gefahrenpunkt, der auch zu den Dingen gehört, die wir nochmal besser regeln müssen. Obwohl das natürlich nicht nur auf digitalem Wege passiert. Also ich kenne das auch in Präsenz. Finde ich auch eine Unsitte, dass man in Besprechungen sitzt und alle ihren Laptop vor sich haben und irgendwas darauf tun.
Oder mit dem Smartphone, was nicht unbedingt was damit zu tun hat,
mit dem, was gerade in der Besprechung abgeht. Das ist einmal persönlich überlastend für jeden Einzelnen, weil wir können dieses berühmte Multitasking nicht wirklich. Wir können immer nur zwischen 2 Aufgaben hin und her wechseln und je anspruchsvoller die sind, desto schwieriger wird das und desto mehr Zeit kostet das. Also wir können uns immer schlechter konzentrieren, wenn wir versuchen, diese Dinge gleichzeitig zu machen. Und das sieht man auch tatsächlich häufig in Besprechungen, dass dann plötzlich Dinge nachgefragt werden, wo man sagt, Moment, das ist doch vor 10 Minuten schon besprochen worden, weil ganz offensichtlich jemand mit anderen Dingen beschäftigt war. Es betrifft aber nicht nur die direkte Kommunikation, sondern generell dieses, wie viel tue ich, zu welchen Zeiten tue ich das. Das wird einfach schwieriger. Man kann nicht mehr bei Kollegen sich mal rückversichern, nicht, wie viel arbeiten die eigentlich gerade. Man sieht ja auch nicht mehr, wer ist denn nun eigentlich gerade am Arbeitsplatz und wer nicht. Das führt zu auch ganz furchtbar langen Arbeitstagen, weil die, die früh anfangen, plötzlich meinen, naja, ich rufe schon mal den anderen Kollegen an. Der wollte aber eigentlich erst um 9 starten in seinem Homeoffice und wird plötzlich beim Frühstück unterbrochen. und umgekehrt die, die spät arbeiten, holen dann noch die Menschen aus dem Feierabend, die eigentlich schon früher Schluss machen wollten. Also
das
da gibt es noch
auch Entgrenzung. Ne?
Ja, natürlich. Und da haben wir noch nicht wirklich die guten Lösungen. Auch sowas wie Arbeitszeiterfassung, die ja eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, wird natürlich auch viel, viel schwieriger. Wenn ich zwischendurch mal kurz die Wäsche in die Maschine werfe, muss ich mich denn dafür jetzt ausstempeln oder kann ich diese 5 Minuten einfach ignorieren? Da fehlt es einfach noch auch ganz viel an Regeln, an Prozedere, denn man muss ja sagen, wir sind da alle sehr, sehr plötzlich reingeworfen worden. Wir mussten alle wild improvisieren, hatten eine enorm steile Lernkurve, was wir uns plötzlich alles aneignen mussten. Aber das Ganze ist eben nicht systematisch und geplant erfolgt, sondern eher so nach Notfallplänen sozusagen. Nicht, oh Gott, wie kriegen wir das jetzt auf die Schnelle alles hin? Und davon müssen wir jetzt langsam runter, das Ganze auch mal zu organisieren und zu planen, dass eben nicht so eine Selbstausbeutung stattfindet oder viele Leute auch ein schlechtes Gewissen haben, nicht? Weil sie eben nun genau das machen, zwischendurch mal kochen oder das Rezept holen oder die Wäsche machen und aber denken nicht daran,
wie
dass
können
sie
wir davon runterkommen? Das ist ja schwierig, ne? diese Anforderungen, die man an sich selbst stellt, das auch alles leisten zu wollen und auch der Arbeit gerecht zu werden und parallel das andere mit zu erledigen. Was wäre
also ich denke, wir müssen da tatsächlich dann eher auf die Arbeitsergebnisse gucken und nicht mehr so sehr nur auf die Arbeitszeit, denn das hatten wir ja vorher auch Menschen, die im Büro sind, hatten wir ja auch schon gehört, die sind jetzt nicht unbedingt 8 Stunden am Tag produktiv. Ne? Da passiert eben auch ganz viel zwischendurch, was man mal so eben macht und genau das Gleiche darf man sich dann natürlich auch im Homeoffice noch gönnen, dass man mal den Kaffee holt oder auch mal 5 Minuten irgendwo privat plaudert. Das hätte man im Büro auch gemacht. Aber da sind wir auch wieder beim Thema der Führung. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Führungskräfte. Einige wollen sehr, sehr stark kontrollieren, am liebsten dauernd über die Schulter gucken. Andere können da viel eher die Freiheitsgrade lassen. Und die Führungskräfte, die Freiheitsgrade lassen, die haben jetzt natürlich beim digitalen Arbeiten die viel besseren Karten, weil man es einfach nicht permanent kontrollieren kann und auch ja rechtlich Grenzen gesetzt. Denn was der Arbeitgeber da jeweils aufnehmen darf und vielleicht speichern darf.
Ich würde gerne noch einen kurzen Moment bei dem Stichwort Überforderung und auch Burnout bleiben und dem, was Sie gesagt haben, dass wir vielleicht von der Arbeitszeit ein bisschen auch weggehen müssen und mehr auf die Produktivität auch schauen. Das ist ja ein Stichwort, das ich an Dennis von Kruczynski auf jeden Fall weitergeben muss. Sie sind Berater und Trainer in den Bereichen Agile Leadership und New Work. Da geht es ja genau darum, dass man anders die Arbeit eigentlich betrachtet, nämlich flexibler und sagen Sie es selber, was ist die Chance dabei jetzt auch durch diese Pandemie, um das nicht als Gefahr zu sehen, sondern zu sagen, okay, wir arbeiten anders, jetzt müssen wir sehen, wie wir mit dieser Entgrenzung umgehen, dass wir das in den Griff kriegen und vielleicht die Chance in die Chance ummünzen, zu sagen, wir werden flexibler in unseren Arbeitszeitdenkmustern.
Ja, das wäre natürlich super. Also die Beobachtung, die wir haben, ist eigentlich, was wir jetzt ja auch schon gehört haben, wenn die Leute mehr Freiheit haben, dass sie dann im Gegensatz dazu, was vielleicht Führungskräfte befürchten, nicht weniger arbeiten, sondern eigentlich eher mehr. Und ich muss ganz kurz nochmal Frau Scharnhorst ergänzen zu der Frage eben, was die Meetings angeht mit der Überlastung. Da kann ich bei allem nur zustimmen.
Dass man viele Dinge parallel macht und meint, man sei multitaskingfähig und ist es aber vielleicht gar nicht.
Ganz genau. Und Meetings ist so ein bisschen ein Lieblingsthema von mir. Da geben wir auch Trainings zu. Und die Beobachtung ist, dass sich das eigentlich inhaltlich oder thematisch gar nicht ändert zu dem, was vorher war. Weil vorher waren Meetings teilweise auch schon überflüssig, langweilig und die Leute hatten eigentlich gar keine Lust darauf. Und das ist jetzt immer noch so. Ich habe nur das Gefühl, dass sich das jetzt irgendwie deutlicher zeigt, dadurch, dass man dann eben zu Hause sitzt und feststellt, eigentlich habe ich hier gar nichts zu sagen. Naja, dann mache ich mal nebenbei andere Dinge. Also sprich, auch dieses, was vorher da war, ist jetzt immer noch da, zeigt sich aber eher.
Das heißt, wir brauchen eine neue Konferenzkultur.
Ja, das auf jeden Fall. Also es wird ja immer gesagt, also ich glaube, Mitarbeiter und Führungskräfte sind so 20 bis 30 Stunden in Meetings in der Woche, in Bürojobs. Und davon sind irgendwie 60% der Meetings einfach gar nicht notwendig.
Das ist eine Menge.
Ja, das ist wirklich eine Menge und das ist eben auch eine Menge Lebenszeit und was Sie eben fragten, kann man vielleicht seinen Fokus eher auf Ergebnisse lenken? Ich würde sagen, ja, kann man. Man muss, das ist aber natürlich eine Phase des Experimentierens und Ausprobierens. Und da der Mensch dazu neigt, bei Veränderungen eher Angst zu haben, als sich auf vielleicht positive Dinge zu freuen, ist das, glaube ich, ein etwas längerer Übungsprozess. Also das ist, man muss sich halt in irgendeiner Form drauf einlassen. Und eigentlich sind sich viele Leute darüber einig, dass das Arbeitszeitmodell bei Bürojobs eigentlich fast überholt ist. Also man hat ja jetzt irgendwie auch gesehen, was weiß ich, bei Experimenten der Vier-Tage-Woche, dass auf magische Art und Weise die Produktivität praktisch genauso hoch war wie bei der Fünf-Tage-Woche, weil vieles einfach kognitive und kreative Arbeit ist, die man halt auch nicht irgendwie auf Knopfdruck 8 Stunden am Stück abspielen kann.
Das ist natürlich dann auch eine Gratwanderung für jeden Betrieb, auch mit Blick auf die Stechuhr, die eingeführt werden soll bzw. muss. Aber auf jeden Fall dieses Umdenken in Richtung auch, was Meetings und die Bedeutung von Meetings angeht. Stefan Rief, ich weiß nicht, ob es dazu auch eine Untersuchung schon gibt, aber mein Eindruck ist tatsächlich aus dem privaten und persönlichen Bereich, auch hier im beruflichen Umfeld, dass die Meetings eher zugenommen haben. Das ist, glaube ich, auch was, was viele beklagen. Ist das so? Durch die Möglichkeiten, dass man zuschalten kann, dass man das über verschiedene Videoslots machen kann?
Ja, das hängt immer ein bisschen von der Studie ab, aber tatsächlich haben sie etwas zugenommen. Aber was die Kollegen und Kolleginnen schon gesagt haben, das war tatsächlich auch schon zuvor so. Ich glaube aber teilweise, dass die Meetings im Virtuellen strukturierter sind oder zumindest eine Zeit lang waren, als wir das teilweise vorher in Präsenz hatten. Und ich glaube, wir sollten auch versuchen, diese Strukturierung, die Vorbereitung, das Einladen, die Agenda und dann auch die Gedanken, was man dort macht, dann auch wieder zurück übertragen in Präsenz, also wenn wir dann im Büro sind. Das ist das, was mir eigentlich auffällt. Ich bin da gar nicht so negativ. Ich glaube, die Meetingbelastung, das sind jetzt Studien, die schöne Meeting- oder Zoom-Fatigue, die entsteht ja auch noch aus anderen Thematiken heraus, nicht nur aus der Zeit, sondern gibt zum Beispiel normalerweise, ich bin natürlich wahnsinnig fokussiert auf diesen Bildschirm, bei dem ich dann, 8 oder 16 Augenpaare anschauen. Ich habe also, ich trainiere ja auch im Prinzip, so es gibt die Hall'schen Distanzkreise aus den 60ern, das zeigt so, wie nah komme ich Menschen. Also ich bin ja in so einem virtuellen Setting dem anderen auch wahnsinnig nah. Das gibt Studien, die zeigen, dass das natürlich ermüdend ist. Ich glaube, ein Teil liegt natürlich auch daran und da ist natürlich auch spannend, was dann so die digitale Weiterentwicklung in Zukunft bringt, um dem entgegenzuwirken und auch wirklich gute virtuelle oder noch bessere und hybride Meetings zu veranstalten. Ich schaue normalerweise auch in physischen Meetings, da ruht mein Blick dann mal mit dem Blick aus dem Fenster auf einen anderen Kollegen, eine andere Kollegin oder auf eine Pflanze oder den lässt man abschweifen. Das ist, wird ja dann im Virtuellen macht man das weniger, weil das natürlich dann gern als unaufmerksam wahrgenommen wird von den mich beobachtenden Augen auf der anderen Seite. Also es gibt noch ein paar andere Effekte, außer einfach nur den Quantitativen.
Also dieses Gefühl, man wird von allen gesehen. Man weiß aber ja gar nicht, wer einen gerade anschaut. Das ist ja manchmal auch ein bisschen irritierend, weil jeder blickt irgendwo hin auf irgendeine Kachel und die Blicke, die treffen sich ja auch nicht mehr. Das ist natürlich auch manchmal gar nicht so einfach, wie man sich sonst persönlich in die Augen sehen konnte. Wir haben einen Hörer, Jochen Haas, der hat uns geschrieben, die wenigen Präsenztermine haben sich in der Corona-Zeit so gut wie erledigt. Die Videomeetings haben entsprechend zugenommen. Was nachteilig war und ist, dass in einigen Bereichen ein Videomeeting an das andere anschließt. Also auch seine Erfahrung hat eher zugenommen, sodass man sich fragt, ob überhaupt die Vor- und Nachbereitung erfolgt. Das heißt, diese Konferenzen haben so stark zugenommen, dass es kaum möglich scheint, zwischendurch zu arbeiten. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man dann nicht mehr zu dem kommt, was man eigentlich besprechen möchte, das danach noch zu bearbeiten. Ein Eindruck unseres Hörers, der an lebenszeit@deutschlandfunk.de geschrieben hat. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464 und wir haben einen Hörer in der Leitung. Christian Siebmann aus Essen hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
Ja, was ist Ihr Beitrag zum Thema immer mehr digitale Kommunikation? Wie hat sich Ihr Arbeitsleben verändert in den zurückliegenden Jahren?
Also ich habe Ihrer Sendung extrem gespannt zugehört. Ich sitze auch gerade im Homeoffice hier. Mhm. Ich arbeite in einer Grafikabteilung mit insgesamt 8 Mitarbeitern, also Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben über die Pandemie sehr, sehr deutlich gemerkt, dass uns das sozial zersetzt hat. Also dass wir den persönlichen Kontakt, den wir eigentlich vorher sehr kultiviert haben und wo ich persönlich das Gefühl habe, ich gehe wirklich gerne zur Arbeit, auch wegen der Kollegen, dass das dazu geführt hat, dass wir über die normalen Videomeetings oder auch über Mail und die anderen digitalen Kontakte bestimmte Konflikte und Ansichten über Arbeitsweisen und Ähnliches eigentlich nicht mehr geregelt bekommen haben. Und das hat dann wirklich auch zu Verwerfungen geführt, dass wir jetzt an einem Punkt gestanden haben und gesagt haben, wir müssen was tun und wir stehen tatsächlich vor einem gemeinsamen Coaching. Also wir haben gesagt, unser Team muss sich sozial wieder zusammenraufen, weil unter anderem aufgrund der Begrenzung der Kommunikation, also dass man einfach nicht mehr die Stimmlage, die Gestik von jemandem mitbekommt oder einfach auch über den Tag merkt, was macht der da drüben eigentlich auf der anderen Seite, sind da Meinungen und Ansichten entstanden, ja, die ich auf diese Zeit zurückführen würde.
Das ist ein interessanter Aspekt und Sie nennen es sozial zersetzt. Jetzt sind Sie aber dennoch im Homeoffice, das heißt, die Präsenz ist noch nicht zurückgekehrt?
Die Präsenz ist weitgehend zurückgekehrt. Unser Unternehmen hat das technisch von Anfang an eigentlich sehr gut in den Griff gekriegt. Wir haben dann im Laufe der Zeit eine Betriebsvereinbarung über mobiles Arbeiten bekommen. Und in dieser Vereinbarung steht da drin, dass jeder auf jeden Fall einen Tag in der Woche gerne zu Hause sein kann. Das mache ich gerade. Das ist mein Tag in der Woche, an dem ich zu Hause bin. Ich sehe die Vorteile. Ich sehe, dass meine 3 Katzen sich freuen. Ich sehe auch, dass meine Kollegen mir vertrauen, dass ich hier nicht einfach nur rumsitze. Aber ich merke auch immer wieder, dass ich doch, wenn ich in der Firma bin, ganz anderen Kontakt habe zum Team.
Da haben Sie ein wichtiges Stichwort Vertrauen auch angesprochen, dass man sich ja auch als Arbeitgeber haben muss, als Arbeitgeberin. Ich gebe das mal weiter in die Runde, auch was Sie über die soziale Zersetzung gesagt haben, Dennis von Kruczynski. Das ist ein Arbeitsbereich, den Sie ja haben, um genau das zu vermeiden. Sie gehen in die Betriebe und erklären dort was. Wie kann man das vermeiden, was wir gerade gehört haben?
Also zunächst muss man natürlich mal sagen, Teams müssen sich gegebenenfalls neu finden. Also es gibt ja so Teamphasen, die man irgendwie durchmacht, wo man sich zusammen in die richtigen Bahnen lenkt und miteinander umgehen lernt. Und das muss man gegebenenfalls einfach neu lernen. Und das geht eben nochmal von vorne los, wenn man dann auf eine andere Art und Weise zusammenarbeitet. Und ein ganz konkreter Tipp, den ich habe, den ich vorher schon angedeutet habe, ist, man sollte auf jeden Fall Zeit auch digital einplanen, wo man einfach nicht über die Arbeit spricht. Also was zum Beispiel in der Gamer-Szene schon immer in ist, ist, dass man halt irgendwelche Sprachchats hat, die halt rund um die Uhr an sind. Und da ist man drin und es ist ganz normal, dass mal eine Stunde nicht geredet wird. Aber wenn dann einer mal irgendwie einen Witz erzählen will oder über irgendwas reden möchte, dann kann er eben einfach losreden und sagen, ey Leute, wisst ihr, was da eigentlich los ist? Also sprich, das würde so ein virtuelles Büro so ein bisschen schaffen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass man halt mit irgendwelchen Methoden versucht, die Firmenkultur, nenne ich es jetzt mal, neu zu bilden oder eventuell anders zu definieren. Und ganz ehrlich, wenn ein Team, ich meine 8 Leute sind, das ist kein ganz kleines Team, aber es ist sozusagen auch keine riesige Abteilung. Wenn da alle der Meinung sind, naja, ich glaube, es ist irgendwie besser, wenn wir uns im Büro sehen, dann einigt man sich natürlich einfach darauf. Also was klang jetzt hier nicht so, aber was ich woanders gesehen habe, was nicht gut ist, ist, wenn man so eine Art Zwang einführt. Also wenn man das Gefühl hat, die Leute wollen eigentlich nicht und man hört dann im privaten Kreis auch sowas wie, alles hat gut geklappt und jetzt hat der Arbeitgeber irgendwie, ja, jetzt sagt er, wir sollen immer kommen, ne? Und dann ist da auch wieder eine Unzufriedenheit. Also man muss irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, wie gehen wir mit der Situation um, dass wir uns alle wohlfühlen. Und naja, das ist halt leider ein Suchprozess. Also das kann man auch nicht so pauschal sagen. Ich würde eben sagen, probiert es aus. Macht es zum Beispiel so, dass ihr euch ein oder zwei Tage nehmt, wo ihr sagt, da sind wir alle da. Dann oder man macht mal einen Tag, wo man einfach ein cooles Event macht, gemeinsam frühstücken, jeden Freitag. Freitag ist jetzt der schlechte Tag, da hat er ja eben gesagt, da ist er nicht. Aber also einen Tag sucht man sich, wo gemeinsam gefrühstückt wird und danach hält noch jemand einen Impulsvortrag. Und das ist jetzt sozusagen dann nicht, ja, da müssen alle kommen, sondern das ist ein Event, da hat man Lust zu kommen. Also solche Anregungen und eben abseits von der Arbeit irgendwie Inspiration, Austausch und auch Spaß einfach führen eben dann dazu, dass wieder eine Firmenkultur entsteht.
Christian Siebmann, Sie sind noch in der Leitung. Sie haben uns berichtet, dass da ja auch ein Weg eingeschlagen wurde, wie das Team wieder zusammenfinden kann. Und würden Sie sagen, Sie sind auf einem guten Weg, haben schon einen guten Schritt gemacht?
Absolut. Also was der Herr gerade gesagt hat, ist bereits in die Tat umgesetzt. Also sprich, wir haben vereinbart, dass wir montags, dienstags, das passt bei mir ganz gut, alle da sind, sodass wir uns alle sehen. Wir haben weiterhin auch ein Auge drauf. Andere Abteilungen im Haus machen das so, die machen sich eine digitale Kaffeeküche. Also sprich, in den üblichen Chats und Digitalprogrammen, die wir haben, ich will jetzt nicht speziell die nennen, die wir nutzen, ist sozusagen ein Kanal freigeschaltet, in dem frei geredet werden kann, ohne dass man auch irgendwie die Bürokommunikation aufmischt. Und das Dritte an der Geschichte ist, das finde ich persönlich eigentlich an meinem Team ziemlich klasse, wir sind uns der Sache gewahr geworden. Also wir haben das gemerkt. Mhm. Wir haben gemerkt, dass diese Kommunikation leidet und trotz aller vielleicht Schwierigkeiten, die aufgetaucht sind, ist dann doch der Wille bei allen da zu sagen, ja, wir machen auch was dran. Es ist halt eben nur sehr augenfällig geworden, dass man erstmal so eine Krise brauchte, um zu merken, wie viel von der Kommunikation weg war und wie viel Facetten aus der Kommunikation raus waren. Und ich erinnere mich noch an den Tag, an dem wir dann nach den ersten, das erste Mal die zwei Tage da waren und eine Kollegin zu mir sagte, ach, man merkt direkt, die Stimmung steigt, wenn alle da sind. Und ja, das war eigentlich ganz schön.
Klingt so, als hätten Sie die aus der Krise so viel mitgenommen, dass Sie jetzt in gute Zeiten auch weitergehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen mit der digitalen Kommunikation und der Nichtpräsenz in Pandemiezeiten geschildert haben. Danke.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Ja, und Sie können uns weiter anrufen, die 00800 446 4464. Wählen oder eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de schreiben. Es geht um immer mehr digitale Kommunikation und die Frage, wie sich Ihr Arbeitsleben nach 3 Jahren Corona-Pandemie auch verändert hat. Wir haben hier schon über Überforderung auch gesprochen, der Gefahr des Burnouts, des Multitaskings, dessen wir gar nicht so fähig sind, wie wir vielleicht manchmal denken. Wir haben hier in der Lebenszeit auch schon Sendungen gemacht, in denen es um Überforderung durch die Digitalisierung an sich ging. Da haben sich nicht nur ältere Hörerinnen und Hörer gemeldet und das beklagt. Durch die Pandemie hat das alles einen enormen Schub gemacht. Hören Sie bei Ihnen, Dennis von Kruczynski, in der OnSite Academy oder auch in den Betrieben, die Sie schulen, ähnliches? Also gibt es Mitarbeitende, denen das alles zu schnell zu viel ist?
Absolut. Also auch hier hängt es auch wahrscheinlich von Affinität ab. Also Leute, die sowieso schon gerne, na, ich sage jetzt mal ganz platt, mit Computern rumspielen und irgendwelche Dinge ausprobieren, finden das teilweise gut. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel kenne, ist, gerade wenn irgendwie man als Berater oder irgendjemand ankommt oder auch nur einfach als Ratgeber, der sagt, hey Leute, das hier, das ist ein richtig cooles Tool, ist dann halt so eine Standardantwort, oh nee, nicht noch eins. Weil gerade jetzt auch so bei Kommunikation, da gibt's ja einfach so viele Möglichkeiten, auch in Sachen Kollaboration, wie kann ich zusammenarbeiten, wie kann ich kommunizieren. Und naja, wir wissen alle, die Entwicklung ist rasend schnell, es kommen ständig bessere Sachen. Vor der Pandemie wusste keiner, was Zoom ist. Nach der Pandemie wird's, na gut, okay.
Wissen wir, dass es noch viele andere Tools
genau,
gibt für Videokonferenzen, ja.
Und das ist tatsächlich, ja, es ist schwierig. Ich habe aber auch keine Patentlösung, wie man damit umgehen kann, weil wenn neue Tools kommen, die einfach ja besser sind, was auch immer das dann genau bedeutet für den Einzelnen, dann ist es natürlich spannend, die auszuprobieren. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie sagt, jetzt habe ich mich gerade an was gewöhnt, jetzt will ich nicht wieder was Neues lernen, ist das natürlich absolut zu verstehen und das höre ich auch sehr häufig. Ja.
Julia Schanners, auch Sie sind in Unternehmen unterwegs. Wie ist da Ihr Eindruck? Also gibt es auch Mitarbeitende, die man wirklich mitnehmen muss, weil sie vielleicht gar nicht so Lust haben auf immer mehr digitale Kommunikation? Das ist dann sicherlich auch eine Führungsfrage.
Ja, das ist sicherlich eine Führungsfrage, aber auch die Frage, wie führt man sowas ein? Also ich habe den Eindruck, da sind Leute auch sehr alleingelassen worden. Dann sagt man einfach, hier, da ist das neue Tool und guck mal im Internet nach, wie es funktioniert. Und dann ändern sich diese Tools ja auch. Also auch diese Plattformen, Videoplattformen, habe ich auch festgestellt. Jedes Mal, wenn ich die aufmache, ist wieder irgendwas anders. Ich denke, dass da auch mittel- und längerfristig Unternehmen noch viel mehr tun könnten, um ihre Leute auch zu unterstützen. Also auch im Sinne von Arbeitstechniken beibringen, die Tools wirklich auch erklären und nicht irgendwie die Leute so allein da sich durchwursteln lassen und das rausfinden, wie geht das jetzt alles, weil das natürlich auch eine Überforderung ist, nicht, sich da jeweils einzuarbeiten. Und ich finde es auch wichtig, dass man den Umgang mit diesen Dingen reflektiert. Ich beobachte nämlich, dass da häufig gar keine Grenzen mehr gezogen werden zwischen beruflich und privat. Also sowas wie diese Büroplattformen, okay, die nutzt man dienstlich, aber wenn ich jetzt nochmal einen Namen in die Runde werfen darf, sowas wie WhatsApp, da werden plötzlich kollegiale WhatsApp-Gruppen gegründet und da wird aber sowohl Privates als auch Dienstliches verhandelt. Mhm. Also da wird irgendwie das lustige Video geteilt und zwei Meldungen später steht dann da, ja, wer kann morgen für mich anspringen. Das gibt auch so einen gewissen Druck, sich jetzt wirklich rund um die Uhr mit diesem Chat zu beschäftigen und damit letztendlich auch mit der Arbeit, weil eben dann doch immer mal wieder dienstlich wichtige Dinge auftauchen, also sowas wie Dienstplanänderungen oder sowas. Und da wäre es auch ganz hilfreich, wenn sowohl bei denen, die das nützen, als auch bei den Arbeitgebern mal so ein gewisses Umdenken einsetzen würde, dass man bestimmte Kanäle eben nur für dienstliche Dinge nützt und andere nur für private. Sonst sind Leute eben auch sonntags immer schon dabei, diese ganzen Gruppen durchzugucken, ob da jetzt irgendwas bei ist, was morgen ihren Dienstplan betrifft. Und ja, und schon sind Leute 24 Stunden am Tag im Dienst damit. Und das wird wenig reflektiert, ist mein Eindruck. Das wird einfach gemacht, weil alle anderen das auch so machen. Und da entsteht so ein Gruppendruck, sich dann daraus zu lösen und zu sagen, ich gehe aus dieser Gruppe raus, ist dann ganz schwierig, insbesondere wenn dann noch ein Chef kommt und sagt, nein, das geht doch aber nicht. Ich will doch hier auch mitteilen können, wenn ich irgendwelche dienstlichen Veränderungen vornehmen muss.
Also das ist auch eine große Herausforderung, sicher an sowohl die Arbeitnehmenden als auch die Arbeitgebenden. Darüber sprechen wir gleich weiter, über die digitale Kommunikation und wie sich ihr Arbeitsleben verändert hat. 00800 446 44464, wenn Sie sich beteiligen mögen, oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Weiter geht es in der Lebenszeit mit der Frage, wie sich ihr Arbeitsleben nach 3 Jahren Corona-Pandemie verändert hat. Immer mehr digitale Kommunikation, darüber sprechen wir heute. Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de und das haben viele Hörerinnen und Hörer auch gemacht, unter anderem Esther, die sich gemeldet hat. Für sie als Mutter war die durch Corona beschleunigte Digitalisierung am Arbeitsplatz ein Segen. Sie ist Regisseurin für Dokus und musste bisher immer in die nächstgrößere Stadt fahren, wenn der Film geschnitten wurde. Dann stand sie morgens oft 1,5 Stunden im Stau und später im Schnittraum. Nun schneidet sie immer per Zoom-Konferenz, ist mittags da, um die Tochter zu versorgen, ihr Essen zu kochen, wenn sie aus der Schule kommt, und kann auch zu Hause was anderes machen, wenn der Cutter sie gerade nicht braucht. Und sie findet das jetzt ganz wunderbar. Also eine positive Rückmeldung von einer Hörerin. Ein anderer Hörer schreibt uns anonym aus Hessen, ein Lehrer. Er muss aus seiner Schule leider berichten, dass bei Konferenzen die Schule wieder komplett auf Präsenz zurückgegangen ist, obwohl die Konferenzen in Anführungsstrichen fast immer reine Infoveranstaltungen sind und das Land Hessen ein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem zur Verfügung stellt, wird keine hybride Teilnahme ermöglicht. Das heißt für ihn und andere weiter entfernt wohnende Kolleginnen und Kollegen 90 Minuten Fahrzeit insgesamt für die Teilnahme an einer Konferenz, die vielleicht auch nur 90 Minuten dauert. Darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen. Es gibt ja auch sinnlose Meetings, zu denen man dann extra anreisen muss, weil der Arbeitgeber, in dem Fall die Schule, eben darauf drängt, dass man präsent dabei sein muss. Volker Reichert hat uns noch geschrieben mit dem Hinweis auf die Integration von Berufseinsteigern. Die ist nämlich bei Beginn im Beruf, zum Beispiel auch Studierenden, massiv verschlechtert und die Lebenssituation der Betroffenen ebenfalls bedeutend verschlechtert. Auch darüber haben wir hier in Deutschland immer mal wieder gesprochen, auch gerade die Situation von Studierenden und Erstsemestern, die es schwierig oder schwer hatten, in ihr Studium reinzufinden. Sie können, wie gesagt, weiter anrufen 00800 0800 446 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die auch Martin Pacerny gewählt hat. Schönen guten Morgen nach Kassel.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich die Chance habe, was zu erzählen.
Sehr gerne. Wie hat sich Ihr Arbeitsleben verändert?
Gar nicht so sehr, weil ich als Freelancer schon die letzten 10 Jahre sehr viel im Homeoffice gearbeitet habe. Das war allerdings nicht so kompliziert, weil die ganze Arbeit auch so geschnitten war, dass Kommunikation sehr gut strukturiert war. Und dadurch war das eigentlich gut. Verändert hat sich das jetzt vor allen Dingen dadurch, dass jeder vom Homeoffice arbeitet und jeder über die Tools die Möglichkeit hat, mal schnell eine Videokonferenz einzuberufen über irgendein Thema, wo vorher gar nicht klar ist, worum es eigentlich gehen wird.
Ja.
Und ruckzuck hängt man die Hälfte der Arbeitszeit in irgendwelchen Videocalls drin. Das ist so ein bisschen die Veränderung und wenn ich das anspreche oder wenn auch Kollegen das ansprechen, dann habe ich den Eindruck, es ist nicht wirklich eine Situation da, in der Leute das Thema begreifen und merken, dass ganz wenig Zeit für Produktivität übrig bleibt und dass das nicht so bleiben kann, wenn man weiterhin produktive Firmen haben will.
Ist das jetzt nur ein Eindruck, ein ganz persönlicher, oder merken Sie das auch in Ihrem Umfeld, beklagen das noch mehr Menschen, dass es so viele Videocalls gibt?
Auf so einer ganz allgemeinen Ebene beklagen das viele, aber es sind die gleichen, die das Problem auch mit verursachen. Und vielleicht bin ich das auch sogar selbst. Das kann ich nicht mal ausschließen, weil man bekommt ja nicht Feedback zu allem. Es ist halt so eine Neigung nach dem Motto, ja, warum machst du keinen Videocall?
Man hat was zu besprechen, dann nimmt man nicht den Hörer in die Hand, sondern sagt Videocall, ganz schnell.
Videocall, genau, und mach halt noch einen und mach zu jedem irgendwas einen Videocall. Und wenn ich in meinen Terminkalender gucke, dann ist das halt plötzlich ziemlich viel, aber de facto sind 9 von 10 Videocalls, in denen dann nichts passiert, was mich betrifft.
Aber es kann ja auch ganz produktiv sein, wenn man eben sich über dieses Videomeeting auseinandersetzt.
Ja, das kann es absolut. Vor allen Dingen dann, wenn die Themen gut strukturiert und gut vorbereitet sind. Und das ist halt oft dann nicht der Fall. Oder auch eben nicht nachbereitet werden. Dann wird in dem Videocall über irgendwas gesprochen, alle sind sich einig, aber keiner macht sich die Mühe, das in einen notwendigen Beschluss zu fassen und so, dass man nächste Woche über das gleiche Thema wieder redet und noch eine Woche später wieder. Und dann fängt es an, alle zu nerven, aber keiner ist in der Rolle oder in der Konzeptsituation zu wissen, was man dagegen tun soll.
Ich gebe auch das mal in die Runde. Das ist ja wirklich ein Problem, was offensichtlich nicht nur Sie betrifft, sondern uns alle so ein bisschen ereilt hat in den zurückliegenden Monaten und Jahren, dass wir tatsächlich auch uns verändert haben, einfach in der Kommunikationsweise. Stefan Rief, Sie haben das schon angesprochen. Es gibt nicht so wirklich richtig genau zu diesem Thema Studien, aber vom Rande her kann man auf dieses Thema schauen. Haben wir da uns ein eigenes Problem geschaffen?
Das klang jetzt gerade, was der Hörer berichtet hatte,
Herr Pacerny,
fast wie die alte Welt. Also ich meine, außer jetzt vielleicht bei ihm, weil er ja als Freelancer gearbeitet hatte und es dann strukturierter wahrscheinlich auch mit dem Auftraggeber abgearbeitet hatte. Aber tatsächlich war das ja schon früher ein Thema. Und jetzt haben wir aber natürlich die Möglichkeit, mit einem Klick uns zu verbinden und eine Konferenz einzuberufen. Ich glaube, da müssen wir natürlich noch aufmerksamer mit umgehen.
Also das heißt, Sie würden sagen, die Zahl der Konferenzen nicht unbedingt, aber oder beziehungsweise die Zahl hat sich nicht unbedingt verändert, sondern nur die Form. Und wir sind aber so oder so schon immer in vielen Meetings.
Julia Schahn, das konnte man früher schon sehen, je höher die Hierarchie, umso mehr Zeit wird damals in physischen Meetings verbracht. Und klar, und dann hängt es noch von Unternehmensgröße und Zweck und so weiter ab. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, das hat jetzt eigentlich nur das Leichte eines Meetings einzuberufen, hat das nochmal etwas beflügelt. Und ich glaube, natürlich müssen wir uns vor der Pandemie und auch jetzt noch mehr Gedanken machen, wie strukturiere ich ein Meeting, wen lade ich dazu ein, wofür berufe ich es ein, einfach, dass die Zeit bleibt auch für gute Meetings.
Das heißt, wir müssen ein bisschen lernen, auch mit diesen Möglichkeiten umzugehen und uns da auch zu strukturieren, haben wir ja vielleicht auch noch nicht genügend Zeit gehabt. Julia Schanos, Sie haben eingangs gesagt, Sie haben sich dann direkt als Online-Trainerin ausbilden lassen, als Diplompsychologin, Psychotherapeutin. Sie gehen beratend in die Betriebe, in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber da hört man ja schon raus, ein Online-Training ist nicht das gleiche wie ein Präsenztraining und genauso ist ein Videomeeting wahrscheinlich nicht das gleiche wie ein Präsenzmeeting. Ist das so?
Nein, natürlich nicht. Also wir hatten auch schon einige Aspekte angesprochen. Zum Beispiel ist die Kommunikation viel anstrengender, also nicht nur in den Meetings, sondern auch über Mail, weil eben ganz viele Signale verloren gehen. Dass man sieht, ob einer jetzt die Augen rollt oder unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutscht oder solche Dinge. Das sieht man im Videocall nicht mehr so richtig. Auch diese Kommunikation über E-Mails und Chats, da geht so viel verloren. Da kommen auch so viele Missverständnisse. Ich denke, deswegen passiert auch sowas, was wir vorhin gehört haben, dass sich da so Teams zerlegen, weil man einfach, wenn man dann den Unterton nicht hört, nicht wirklich entscheiden kann, ist das jetzt nett gemeint oder will der mich hier gerade doof anmachen. Also das macht es viel, viel anstrengender, die Kommunikation. Deswegen würden da tatsächlich auch schon so einfache Dinge helfen, mal drüber nachzudenken, wie lange muss so ein Meeting eigentlich sein? Muss ich das immer gleich für eine Stunde einstellen? Geht auch weniger? Ein ganz praktischer Tipp wäre auch, die nicht immer auf ganze, halbe oder volle Stunden einzustellen, sondern 5 oder 10 Minuten vorher aufzuhören. Denn das höre ich auch so oft, dass die Leute sagen, ich komme gar nicht mehr dazu, auf Toilette zu gehen oder was zu trinken, weil sich so, ich muss von einem Meeting ins nächste hüpfen. So in der Zeit, wo die Präsenz waren, da musste ich vielleicht noch den Raum wechseln und konnte unterwegs vielleicht noch mal schnell irgendwo bei der Toilette vorbeiwandern. Also das sind ja auch Dinge, die sind nicht mehr wirklich gesund, auch was das Thema Pausen angeht, was auch völlig vernachlässigt wird. Nicht früher hatte das in größeren Betrieben ja so einen gewissen Sog. Irgendwann zieht halt der Duft des Essens von der Kantine durchs Haus und man merkt, dass alle machen sich so langsam auf zum Mittagessen. Diese sozialen Signale, dieser Druck, das haben wir so nicht mehr. Leute strukturieren ihre Arbeitstage völlig unterschiedlich und das führt dazu, dass viele plötzlich gar keine Pausen mehr machen. Und weil so eins ans andere anschließt, der eine hat seine Pause schon und denkt, ja, ich kann das nächste Meeting ansetzen. Auch das wäre sinnvoll, das zu regeln. Das wird man nicht immer auf Unternehmensebene regeln können, aber zumindest im Team wäre das ganz hilfreich, sich da mal für so einen Workshop zu treffen und mal zu überlegen, was hat eigentlich gut geklappt, was läuft nicht so rund, was wollen wir beibehalten, was wollen wir ändern. Das habe ich tatsächlich ein bisschen vermisst, diese bewusste Auseinandersetzung auch mit dieser ja doch sehr turbulenten Zeit, das mal bewusst auch auszuwerten und nicht sich einfach nur weiter durchzuwursteln, wie wir das bislang sehen. Und dann kommt nämlich genau sowas, ach, jetzt müssen wir im Nachhinein uns nochmal zusammensetzen und sehen, wie wir unser Team wieder zusammenkriegen. Das hätte man ja auch präventiv vorher schon mal tun können.
Martin Paciani, Sie sind noch in der Leitung. Wir müssen also alle noch viel lernen. Haben Sie Hoffnung, dass es besser wird?
Ich würde mich freuen, wenn die Leute, also ich kann das alles unterschreiben, was eben gesagt worden ist. Ich würde mich freuen, wenn die Leute sehen würden, dass wir gar nicht so viel Digitales lernen müssen, sondern ganz analoge Sachen lernen müssen in der Kommunikation, um diese Probleme zu lösen. Naja, zum Beispiel reflektieren darüber, was eine gute Kommunikation ist. Und reflektieren darüber, wann man eigentlich welche Botschaften aussendet und welche davon über Video überhaupt übertragen werden und welche nicht. All diese Dinge müssen uns ja bewusst werden, damit wir damit besser umgehen können. Und das ist kein digitales Problem. Das ist ein Problem der, ja, der Selbstschulung.
Würden Sie im Umkehrschluss sagen oder für sich auch sagen, Sie würden sich freuen, wenn es doch auch wieder ein bisschen mehr Präsenz gäbe?
Ich kann das für mich organisieren. Ich sage meinem Kunden, ich komme mal rein, ich will mal wieder mit den Leuten reden, dann freut er sich.
Danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Ihre Erfahrungen geschildert haben, die 00800 446 4464 nicht gewählt haben. Sie haben uns geschrieben, wir haben Sie zurückgerufen. Sie haben uns eine E-Mail geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de mit einer Rückrufnummer. Danke Ihnen bis hierhin. Und wir haben eine weitere Hörerin, die uns geschrieben hat, Dr. Ulrike Wendland. Sie merkt, dass die Vorteile mehr Flexibilität, die sie da aufzählt, mehr Familienzeit, Erleichterung von Kinder- und Pflegebetreuung auch einen hohen Preis auf der anderen Seite haben. Der Anstieg nämlich der E-Mail-Anzahl pro Tag, weil hier auch kleinste Details verhandelt werden, die man früher mündlich gemacht hätte. Die Verlegung der Kommunikation auf Telefon- und Videokonferenzen, die spricht sie auch an. Oftmals mit schauriger Qualität, weil die digitale Versorgung an vielen Stellen so schlecht ist. Das erschöpft sie sehr und ihre Motivation ist stark gesunken. Sie hat den Eindruck, dass die Familienarbeit, die vor 2020 definitiv zu wenig Raum bekam, heute sehr im Vordergrund steht. Stefan Rief, als Arbeitswissenschaftler, Sie schauen auf Leistungsfähigkeit, Motivation und Wohlbefinden. Stichwort Motivation. Wenn ich das so lese, was Ulrike Wendland uns geschrieben hat, das ist natürlich auch ein Problem, dass man das alles unter einen Hut kriegen muss und dann noch motiviert bei der Arbeit bleiben muss. Wie sind da Ihre Erkenntnisse?
Also ich fand das ein ganz, eine ganz spannende E-Mail und vor allem auch diesen Aspekt, dass das informelle Miteinander klären praktisch wegfällt, was ich früher oder was ich in Präsenz natürlich viel mehr habe, wenn ich mir begegne, dann mache ich mit ein, zwei Sätzen was klar und verabredet ist, was natürlich ansonsten formuliert werden muss oder in einer E-Mail oder im Chat bearbeitet werden muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich das klar macht, wie viel dann da auch verloren geht. Und natürlich auch es tut sicherlich auch gut, abschalten zu können, also abschalten vom Privaten und dann auch wieder auf Arbeit fokussieren und genauso umgekehrt. Ich muss natürlich schauen, dass es zu Hause nicht zu sehr verschwimmt. Und ich glaube, wir sind da wieder beim Thema eingangs der Sendung, wo man es wirklich mit super individuellen Situationen zu tun hat, mit der eigenen Disposition, mit der Situation, mit der Lebensphase und deswegen das natürlich sehr individuell ist. Und dann kommt noch der andere Aspekt dazu, des Aushandelns miteinander, ja, im Team. Wir machen das ganz häufig mit Teamkartas, eigentlich so wie das die Kollegen schon beschrieben hatten, mit einem Workshop, aber die dann immer wieder wiederholen, um zu schauen, passt es im Moment noch, denn die Situation verändert sich ja auch bei allen Beteiligten. Wir dann in regelmäßigen Abständen das neu aushandeln miteinander, wie viel Flexibilität, wie viel Anwesenheit haben wir und brauchen wir miteinander.
Das Stichwort Motivation, was die Hörerin uns da reingegeben hat, die ist gesunken, sagt sie, weil eben sowohl das Private als auch das Berufliche nebeneinander stehen und das Private vor 2020 zu wenig Raum bekommen hat, aber heute sehr im Vordergrund steht. Würden Sie das bestätigen?
Wir können zumindest sehen, dass es wiederum, wie ich vorhin schon sagte, bei anderen Faktoren auspolarisiert und diese Gefahr sehe ich tatsächlich auch und da so ein bisschen, wenn man die mediale Diskussion oder LinkedIn verfolgt, dann geht es teilweise sehr stark, wie kann ich mein Leben leben und wie kommt die Arbeit noch mit dazu und manchmal nicht so sehr, wie schaffen wir es, eine gute, innovative Organisation zu betreiben, von der wir ja dann alle Teil sind und die uns ja nur diese Freiheit geben kann, die das Unternehmen, wenn wir miteinander erfolgreich sind. Das entdecke ich, meine ich auch zu entdecken, tatsächlich.
Wenn wir über die Vor- und Nachteile sprechen der digitalen Kommunikation, die in unsere Berufswelt stärker eingedrungen ist, dann ist ein Stichwort sicher auch Flexibilität, die durch mobiles Arbeiten, digitale Kommunikation entstanden ist. Arbeitszeitflexibilität, zumindest in bestimmten Bereichen. Sind, Stefan Rief, würden Sie sagen, die Menschen dauerhaft flexibler?
Ja, sie sind dauerhaft flexibler geworden. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass mir die Experimentierfreude, das hatten wir jetzt ja in der Diskussion auch schon, also dieses Ausprobieren und sagen, ich probiere was Neues aus, sei es ein neues Tool, sei es eine neue Methodik miteinander, dass wir uns das erhalten. Denn ich glaube, richtig spannend ist eigentlich das, was wir erlebt haben, dass wir haben ja die Digitalisierung jetzt unter dem Aspekt des virtuellen Zusammenarbeitens eigentlich, glaube ich, die allermeisten als einen positiven Gewinn erstmal erlebt, der mir viel mehr ermöglicht als früher. Und ich glaube, das sollten wir uns für andere Digitalisierungsthemen auch aufheben, diese gute Erfahrung mit Digitalisierung, die wir da teilweise gemacht haben.
Und weniger Dienstreisen, die jetzt möglicherweise auch wieder zunehmen. Wir haben auch von unserem Hörer gehört, er kann auch sagen, er geht einfach wieder zum Kunden hin. Julia Schanaus, würden Sie sagen, bei Ihnen haben die Dienstreisen auch wieder zugenommen? Sie sind auch wieder mehr persönlich beim Kunden?
Ich bin deutlich wieder mehr unterwegs, ja, was ich teilweise positiv finde, teilweise negativ, weil irgendwie 6 Stunden in der Bahn zu sitzen, ist dann doch nicht so furchtbar produktiv und geht dann auch in meine Freizeit, wenn ich dann erst abends um 11 wieder zu Hause bin. Ich sehe das aber auch bei anderen, die das wirklich sehr genießen, gerade auch die internationale Dienstreisen machen mussten und plötzlich feststellen, Mensch, das geht doch auch alles irgendwie vom Homeoffice aus und ich muss nicht mehr 10 Stunden fliegen und Jetlag haben und dann wieder zurück und gleich weiter. Also das ist ja nicht nur das Arbeiten, Arbeitsleben, was sich verändert, sondern da sind wir auch beim Stichwort Work-Life-Balance. Was mir allerdings noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, wir reden jetzt viel drüber, was so die Arbeitnehmer, die Teams für sich tun können. Ich wollte es sicherheitshalber nochmal erwähnt haben, dass natürlich auch Arbeitgeber in der Pflicht sind.
Da wir haben Dennis von Kruczynski zustimmen.
Wir haben ein Arbeitsschutzgesetz, das insbesondere vorschreibt, dass der Arbeitgeber auch prüfen muss, wo psychische Belastungen von den Arbeitstätigkeiten ausgehen. Also das muss der Arbeitgeber von sich aus aktiv tun und nicht erst warten, bis einer jammert oder sich krank schreiben lässt. Und da ist, glaube ich, noch ein großer, großer Graubereich und ein Bereich, wo wir uns deutlich weiterentwickeln müssen. Also diese neuen Arbeitsbedingungen, diese digitalen Arbeitsbedingungen auch zu Hause auch gesundheitsförderlich zu gestalten. Das geht nicht nur in Richtung Ergonomie, also einen guten Arbeitsplatz zu haben, der dann eben nicht nur in einem Laptop auf dem Küchentisch besteht, sondern auch sich all diese psychischen Belastungen anzugucken. Und wir haben ja ganz viele gehört, nicht? Also wie weit werde ich jetzt kontrolliert vom Chef oder nicht? Wie gut können wir kommunizieren? Muss ich Multitasking machen oder nicht? Muss ich erreichbar sein? Über welche Kanäle? Zu welcher Uhrzeit? Da stecken ganz, ganz viele psychische Belastungen hin, nicht? Stichwort Burnout hatten wir schon genannt. Und wenn da nicht dran gearbeitet wird, die Arbeit möglichst belastungsarm zu gestalten auf der einen Seite und auch die Belegschaften dazu zu befähigen, wirklich gut zu arbeiten. Nicht? Da ist, denke ich, auch ganz viel Wissensbedarf, Arbeitstechniken, wie gehe ich damit um? Also auch das muss noch passieren. Man kann das nicht nur auf die Teams abwälzen und sagen, findet ihr mal euren Weg. Sondern da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu.
Ist auch ein guter Platz, um mal die Unterscheidung zu machen zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten, die wir hier noch gar nicht getroffen haben. Denn Homeoffice hat sich generell eingebürgert, aber oftmals ist es eben mobiles Arbeiten. Das heißt, wir haben gar keinen Arbeitsplatz, wo der Arbeitgeber da tatsächlich dafür zu sorgen hat. Er muss also den gesetzlichen Anforderungen genügen, wie beim Homeoffice. Bei der mobilen Arbeit wird da ein bisschen mehr Schlendrian betrieben. Ist das so?
Ja, da gibt es jetzt rechtliche Unterscheidungen. Das hängt auch davon ab, ob das jetzt sozusagen nur als vorübergehende Änderung des Arbeitsortes geduldet wird oder ob das tatsächlich wirklich auch festgeschrieben wird vertraglich, dass man woanders arbeiten darf. Und in dem Moment, wo wirklich Telearbeit festgeschrieben wird, dann ist der Arbeitsort im Homeoffice und dann ist der Arbeitgeber zuständig auch für Arbeitsschutzmaßnahmen. Müsste jetzt zum Beispiel theoretisch auch eine Begehung vornehmen und gucken, ist das alles ergonomisch. Und da kommen wir wieder in Bereiche, wo es wirklich schwierig wird. Wer macht denn das freiwillig und sagt, ja, mein Büro ist aber im Schlafzimmer und jetzt kommt der Arbeitgeber und guckt sich das mal alles an. Das dürfte noch schwierig werden. Im Moment wird das auch nicht wirklich durchgesetzt, aber auch hier fängt es an, sich mehr, es fängt an, sich mehr zu strukturieren, also dass das auch rechtlich dann jetzt geregelt wird zwischen Betrieben und Mitarbeitern, also in Form von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen. Und wie gesagt, da hängen dann auch legale Dinge mit dran, die wir bislang alle noch so ein klein bisschen ignoriert haben, aber die werden uns einholen und die müssen natürlich auch kommen. Nicht? Man kann nicht sagen, das ist ein arbeitsschutzfreier Raum, nur weil das jetzt irgendwo außerhalb des eigentlichen Bürogebäudes stattfindet.
Da haben wir einige Punkte jetzt schon gehört, Dennis von Kruczynski, Berater und Trainer bei der Onsite Academy. Moderne Unternehmensführung ist da Ihr Gebiet. Mhm. Wenn Sie noch ergänzen mögen, welche Anforderungen stellen die Veränderungen, die wir erlebt haben, an Spitzenpersonal?
Ja, sehr gerne. Also
wir haben noch 5 Minuten.
Also. Ich beeil mich. Nein, Spaß. Ja. Also es ist so, eine Sache, von der ich sowieso überzeugt bin, ist, dass unter den richtigen Rahmenbedingungen die Menschen eigentlich gute Arbeit leisten und motiviert sind. Und eigentlich würde man sagen, dass jetzt während Corona, wo ja, haben wir ja auch vorhin schon gesagt, eindeutig die Leute weniger kontrolliert werden können, einfach wenn sie zu Hause sind, hat man gesehen, okay, die Produktivität ist eigentlich gleich geblieben und in einigen Firmen sogar hochgegangen. Und deswegen könnte man ja feststellen, als moderne Führungskraft, sage ich jetzt mal, ist es gar nicht so wichtig, dass man dieses Mikromanagement betreibt. Also ich kann eigentlich als Führungskraft selber Arbeitszeit sparen, indem ich weniger Mikromanagement betreibe. Diese gesparte Arbeitszeit kann ich wiederum in all die Dinge stecken, die wir heute genannt haben. Sprich, ich beschäftige mich damit, was motiviert meine Mitarbeiter? Wie kann ich vielleicht ja eine Kultur mit beeinflussen, in der man entspannter kommuniziert, in der man vielleicht auch mal sich berät, hey, wie machen wir bessere Meetings? Also sprich, man kann deutlich mehr Fokus darauf legen, Wie kann ich die Firmenkultur gut beeinflussen? Wie kann ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie unterstützen? Wie kann ich die Motivation hochhalten? Also das wäre für mich so der Hauptpunkt, was sich in der Führung eigentlich ändert und geändert hat in den letzten Jahren. Denn es gibt ja unheimlich viel. Es gibt unheimlich viele Methoden, unheimlich viele Mittel, um Arbeit besser zu gestalten. Und vielleicht ist die Führungskraft gar nicht in der Lage, genau zu wissen, was davon ist denn jetzt gut für meine einzelnen Mitarbeiter. Deswegen lieber die Zeit dafür nutzen, um zu unterstützen, um Freiräume möglich zu machen, indem man eine Kultur schafft und indem man einfach guckt, was ist für die einzelnen Leute gut, wo können wir was verbessern.
Es gibt noch unzählige Punkte, die man ansprechen könnte. Wir haben über mobiles Arbeiten, Homeoffice gesprochen, Stefan Ries. Es gibt aber andere Entwicklungen auch noch parallel. Stefan Ries vom Institut, des Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, die sich da gerade entwickeln, Trends herausarbeiten, unter anderem Workation, also arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Dann gibt es die Coworking Places, die möglicherweise eben auch im Zuge wieder einen Schub bekommen, weil Büroarbeitsplätze gar nicht mehr so gebraucht werden, das Büro-Sharing, all das. Wo sehen Sie den Trend hingehen?
Also ganz klar in so eine Richtung flexibler Arbeitsplatznutzung bei den Abwesenheitszeiten, die wir ja, oder Homeoffice-Zeiten oder mobile Arbeitszeiten, glaube ich, macht es völlig Sinn, dass wenn man ins Büro kommt, dass man nicht Strukturen vorhält für 5 Tage die Woche, die nur 2 genutzt werden. Deswegen, glaube ich, ist das relativ gesetzt und nachvollziehbar. Was spannend ist, ist sicherlich, wie man dies digital steuern, um dann vielleicht auch so Coworking Spaces praktisch im eigenen Unternehmen zu erzeugen. Also, dass ich sage, jetzt heute haben wir typischerweise Freitag, da sind wenige da, warum schalte ich die Leute, die da sind oder kommen zufällig oder kommen wollen, nicht vielleicht über so eine virtuelle Homezone zusammen, dass die sich begegnen und nicht die eine auf Etage 5 und dann auf der 2 sitzt, sodass wieder auch an solchen Tagen Zufälligkeit stattfinden kann. Und
also eigentlich das klassische Großraumbüro.
Nö, das hat ja erstmal gar nichts mit Großraum zu tun. Ich kann ja auch durch gläserne Wände andere sehen und bemerken, dass jemand da ist und solche Dinge. Aber ich glaube, da gibt es nur ganz viele Möglichkeiten, die kommen. Und und Workation ist ja eigentlich nur also ganz spannendes Thema auf jeden Fall und Trendthema. Wir haben letzten April, bevor das aufkam, hatten wir in einer Befragung festgestellt, dass ungefähr 50-60% das gerne hätten, die Möglichkeit. Das heißt ja noch gar nicht, dass man es tut. Und unter der Gruppe bis 35 Jahre waren das sogar knapp 70%, was ja auch nicht erstaunt. Viele haben im Ausland Praktika gemacht oder haben dort studiert teilweise. Und warum sollte mobiles Arbeiten praktisch an der Landesgrenze enden? Mhm. Also ich glaube, das ist ganz schlüssig insgesamt.
Da ist noch eine Entwicklung drin, die wir noch nicht ganz absehen können, aber sicherlich hat sich, das können wir alle sagen, unser Arbeitsleben verändert. Nicht bei allen, in allen Berufsbranchen gleichermaßen, aber doch irgendwie überall. Immer mehr digitale Kommunikation, darüber haben wir heute hier in der Lebenszeit gesprochen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Julia Scharnhorst, Dennis von Kruczynski, Stefan Rief und den Hörerinnen und Hörern, die mit in der Runde waren. Ich bin Petra Einsminger, verabschiede mich jetzt bei Ihnen, danke Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Freitagnachmittag noch.